Ja, herzlich willkommen zur Präsentation des Grundrechte-Reports 2022. Alle hier im Saal und an den Empfangsgeräten. Wir stellen heute den neuen Grundrechte-Report vor. Der Grundrechte-Report, der 26. schon, widmet sich jedes Jahr aktuellen Verletzungen und Gefährdungen von Grundrechten und zentralen Verfassungsprinzipien, immer anhand konkreter Fälle des Vorjahres. Wir berichten also über das Jahr 2021. Der Report analysiert und kritisiert Entscheidungen von Parlamenten, Behörden und Gerichten, aber auch von Unternehmen. Wir machen das, wie gesagt, schon seit über 25 Jahren. Und ich möchte zu Beginn dieser Veranstaltung, weil das manchmal ein bisschen untergeht, einmal kurz die 10 Bürger- und Menschenrechtsorganisationen vorstellen, die oder nennen jedenfalls, die diesen Report herausgeben und in der Redaktion mitarbeiten. Das sind die Humanistische Union, der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen, BRKJ, die Internationale Liga für Menschenrechte, das Komitee für Grundrechte und Demokratie, die Neue Richtervereinigung, ProAsyl, der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, RAV, die Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen, VDJ, das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, FIF, und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF. Zum Ablauf der Veranstaltung. Wir haben hier ein Mikro im Saal für diejenigen, die vor Ort nachher Fragen stellen möchten. Und wir haben in der Videokonferenz die Möglichkeit, dass Sie Fragen im Chat stellen, die ich dann verlesen werde und die wir dann hier nachher gemeinsam beantworten werden. Das ist außer mir John Philipp Thurn. Ich habe mich, glaube ich, noch nicht vorgestellt als Redaktionsmitglied und Mitherausgeber des Reports, eben unsere beiden Gäste, über die wir uns sehr freuen, dass Sie beide da sind. Ich stelle Sie gleich kurz vor. Vorweg möchte ich noch sagen, dass der Report ja immer eine Vielzahl von Themen, wie gesagt, behandelt, in hoffentlich gut lesbaren, kurzen Texten. Und wir haben in diesem Report für das Jahr 2021 versucht, 2 Schwerpunktthemen zu kennzeichnen, zu denen wir jeweils einige Artikel haben. Das ist zum einen das Thema der Klimakrise. Da haben wir Artikel natürlich zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Klimaschutzgesetz, zum Thema Verbandsklagerechte im Umweltschutz und auch zu dem Aspekt Repression gegen Klimaschutzaktivismus, zum Beispiel zur rechtswidrigen Räumung im Hambacher Wald, zum Einsatz, polizeilichen Einsatz für zivilrechtliche Schadensersatzforderungen, mit denen gegen Aktivismus vorgegangen wird und zum illiberaler gewordenen Versammlungsrecht in Nordrhein-Westfalen. Zweitens hat der Bericht auch einen Fokus auf die bürger- und menschenrechtliche Verantwortlichkeit Deutschlands nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Da geht es unter anderem um das Thema Schutzpflichten bezüglich Ortskräften oder ehemaligen Ortskräften und um Fragen der Staatshaftung für völkerrechtswidrige Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass wir 2 Gäste zur Präsentation des Reports gewinnen konnten. Das ist zum einen Kawa Spartak, Geschäftsführer der Initiative Ja e.V., die sich in der Geflüchtetenhilfe für Menschen aus Afghanistan engagiert und Beratung unter anderem und Deutschförderkurse anbietet. Er wird als zweites sprechen gleich und als erstes wird sprechen Ferda Ataman, Journalistin, Antirassismus-Expertin, Mitbegründerin der neuen deutschen MedienmacherInnen und jetzt seit diesem Jahr des Diversity-Kartells, das Unternehmen in Diversitätsfragen berät. Und wir freuen uns, dass Sie als Präsentatorin sozusagen den Report 2022 vorstellen.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Der Grundrechte-Report zur Lage der BürgerInnen und Menschenrechte in Deutschland wird zu Recht als alternativer Verfassungsschutzbericht bezeichnet. Denn genau darum geht es. Es gibt 39 Einzelbeiträge, die sich in dem Grundrechte-Report 2022 befinden und alle widmen sich der Gefährdung der Grundrechte und zentraler Verfassungsprinzipien. Und das tun sie anhand von konkreten Fällen aus dem Jahr 2021. Der Report analysiert und kritisiert Entscheidungen von Parlamenten, Behörden und Gerichten, aber auch von Privatunternehmen. Und die AutorInnen sprechen von einer multiplen Grundrechtskrise, in der wir uns befinden und der dieser Report entgegenwirken will. Jetzt haben wir in Deutschland natürlich eine vergleichsweise relativ intakte Demokratie. Aber auch hier passieren haarsträubende Dinge, fällen rechtsradikale RichterInnen Urteile und kommen damit durch. Und Juristinnen und andere ExpertInnen rütteln im Grundrechtsreport auf und zeigen die Schwächen unserer Demokratie in Deutschland. Aber sie geben auch konkrete Empfehlungen, wie wir diese Grundrechte, also unsere Grundrechte, besser schützen können. Eine Demokratie und die Einhaltung der Grundrechte stehen und fallen damit, dass jemand den demokratischen Institutionen auf die Finger schaut, Fehlentscheidungen kritisiert und Nachbesserungen fordert. Daher ist dieses Buch eine dringende Leseempfehlung an alle, die in der Politik arbeiten, in den öffentlichen Debatten beschäftigt sind und in Institutionen zugange sind. Von meiner Seite vorab schon deswegen ein herzliches Dank an alle AutorInnen und die 10 Bürgerrechtsorganisationen, die den Grundrechte-Report herausgeben. Einige Themen darin kamen jetzt für mich unerwartet, weil ich merke, dass ich als Journalistin und Medienbeobachterin auch von öffentlichen Debatten geprägt bin und offensichtlich einige blinde Flecken habe, wenn es um Menschenrechtsfragen geht. Zum Beispiel war für mich, also etwas, was so unterbelichtet ist im Diskurs, die fragwürdige Unterbringungssituation von Menschen in Strafgefängnissen oder die neue ungebremste Datensammlung in Strafverfahren, trotz Datenschutzgrundverordnung, die uns ja alle irgendwie umtreibt. Oder die Atombomben in der Eifel, die das Völkerrecht verletzen. Oder warum die Schuldenbremse verhindert, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Auch die Begründung, mit der die linksradikale Zeitung Junge Welt vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist nicht nur hochproblematisch, sondern sie bedroht die Pressefreiheit. Und auch das war mir vorher nicht so klar, bevor ich diesen Bericht gelesen habe. Wenig Beachtung fand leider das superaktuelle Thema der wachsenden sozialen Spaltung, der steigenden Armut und des Prekariats, das uns jetzt gerade auch mit der anstehenden oder angefangenen, oh Gott, dieses Wort vergesse ich immer, wenn die Preise hochgehen. Inflation, vielen Dank. Mit der Inflation extrem beschäftigen wird, noch mehr als ohnehin schon. Aber trotzdem ist auch zu diesem Thema einiges zu finden. Es sind einfach sehr viele verschiedene Themen in diesem Bericht. Ich habe mir 3 Punkte rausgesucht, die in meinen Arbeitsbereich fallen und die mich sehr umtreiben. Das ist zum einen, was letztes Jahr nochmal augenscheinlich wurde, die Ausweitung prekärer Minijobs. Also der Schutz vor Corona blieb für vulnerable Gruppen besonders prekär. Wegen der Corona-Pandemie sagten zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, dass sie die Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland länger beschäftigen müssen. Also verlängerte die Bundesregierung von März bis Oktober 2021 die versicherungsfreie Zeit für geringfügig Beschäftigte, also sogenannte MinijobberInnen, in allen Branchen. Nur ist es so, dass die meisten ErntehelferInnen in Deutschland aus dem EU-Ausland kommen und ohnehin auch ohne diese Regelung schon länger bleiben konnten. Aber nach 70 Jahren wären sie sozialversicherungspflichtig gewesen. Und das hat der Gesetzgeber ausgehebelt. Man kann es also nicht anders sagen. Im Windschatten der Pandemie hat der Gesetzgeber den Sozialstaat weiter abgebaut und die rassistische Segmentierung des Arbeitsmarktes gefördert. Er stellte die Profite der Unternehmen über die Rechte der Lohnarbeitenden. Im 3. Jahr der Pandemie brauchen wir eine politische und gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung solcher Pandemiepolitik. Auch das geht aus diesem Bericht hervor. Im Report wird zum Beispiel die Karlsruher Entscheidung zur Bundesnotbremse und das zögerliche Vorgehen des Bundesverfassungsgerichts kritisiert. Das zweite Thema, das ich mir rausgesucht habe, ist die Diskriminierung von AusländerInnen und Minderheiten. Es gibt den Fall der Bremer Wohnungsbaugesellschaft Brebau GmbH, die zu 100% in öffentlicher Hand liegt und dieser Artikel liest sich haarsträubend. Hier notierten Mitarbeitende auf Anweisung der Leitung, welcher Religion oder Herkunft die InteressentInnen für die Wohnungen mutmaßlich sind, ob jemand Kopftuch trägt, ob sie westlich integriert sei und so weiter. Das wurde alles mit Kürzeln und Codes unverhohlen in einer Tabelle im IT-System vermerkt. Mit anderen Worten, hier wurden systematisch rassistische Stigmatisierungen zur Bewertung von Wohnungssuchenden genutzt. Der Fall in Bremen zeigt Lücken im Diskriminierungsschutz. Fast niemand konnte und wollte dagegen klagen. Denn die kurzen Fristen von 2 Monaten sind eine große Hürde im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und das fehlende Verbandsklagerecht ebenso. Menschen haften persönlich, wenn sie vor Gericht gehen wollen. Und die Wohnungsbaugesellschaft hat nicht gezögert, im Fall von Klagen mit finanziellen Konsequenzen zu drohen. Diskriminierung am Wohnungsmarkt ist ein eklatantes Problem in Deutschland. Neben rassistischen Kriterien können auch Menschen mit Behinderungen, mit diversen Geschlechtsidentitäten oder sexuellen Orientierungen von Diskriminierung betroffen sein. Hier wird das Recht auf angemessenen Wohnraum verwehrt. Aber nicht nur beim Wohnen, auch beim Datenschutz haben Nichtdeutsche das Nachsehen. AusländerInnen werden in Deutschland seit Jahrzehnten durch das Ausländerzentralregister benachteiligt. Insgesamt über 10,6 Millionen Menschen sind dort erfasst, mit über 26 Millionen personenbezogenen Datensätzen. Ihr Recht auf Datenschutz wird vom Staat mit Füßen getreten. Beim Ausländerzentralregister, kurz AZR, handelt es sich um eine der größten Datensammlungen in Deutschland. Die Reformen der letzten Jahre machen die Situation noch schlimmer und erlauben unkontrollierte Zugriffe auf sensible private Informationen. Auch das wird im Bericht sehr explizit benannt. Wir wissen, dass 14.000 Behörden mit über 100.000 NutzerInnen ohne Rückverfolgung auf sensible persönliche Daten zugreifen können, auch Geheimdienste darunter. Und wir wissen spätestens seit dem NSU 2.0 oder auch rechtsextremen Netzwerken in der Polizei, wie heikel das für manche Menschen und gefährlich das auch sein kann, wenn das nicht rückverfolgt wird. Dieser datenschutzrechtliche Rassismus wird im Grundrechtereport zu Recht hervorgehoben und kritisiert. Und last but not least, ein Thema, das uns auch die letzten Jahre beschäftigt hat und 2021 wieder durch Fälle sichtbar gemacht wurde, die Unterwanderung der Demokratie durch Rechtsextreme. Rede ich zu lange? Nein? Okay, Sie hören nur zu. Zum einen gibt es die fast schon systematische Behinderung unabhängiger Polizeiforschung. Forschungsanfragen werden abgelehnt oder verschleppt. Eine offene Fehlerkultur und Kritikbereitschaft wird weder institutionell noch politisch eingefordert. Aber die Abwehr von unabhängiger Forschung ist aus demokratischer und grundgesetzlicher Sicht ein ernstes Problem. Ebenso beunruhigend ist der Fall von richterlicher Befangenheit bei Urteilen in Asylverfahren in Hessen, weil der Richter offenbar rechtsextremen Theorien von einer schleichenden Abschaffung der Deutschen anhing oder anhängt. Den Beitrag hat John Philipp Thurn geschrieben, der neben mir sitzt. In den Urteilsbegründungen des Richters kann man zum Beispiel lesen, dass auch das Römische Reich durch zu viel Freundlichkeit untergegangen sei und Migration nachweislich zum Tod von Deutschen führe. Heikles und schwieriges Thema, antidemokratische und völkische Einstellungen von Verantwortlichen in der Justiz. Aber dieser Fall wirft die Frage auf, wie weit die Justiz sich selbst kontrollieren kann und welche Kontrollmechanismen sonst greifen können und müssen. Und ein letztes Thema, das ich noch unterstreichen will, weil mich das auch persönlich beschäftigt hat, ist das Recht auf politische Teilhabe gemeinnütziger Organisationen. Klingt erstmal dröge, ist wahnsinnig breitflächig in Deutschland relevant. Der Bundesfinanzhof hat letztes Jahr ein Attac-Urteil, also ein Urteil über die NGO Attac bestätigt, wonach politisches Engagement von Vereinen nur dann zulässig ist, wenn sie einem gemeinnützigen Zweck der Abgabenordnung zugeordnet werden kann, die in der Satzung steht. Mit anderen Worten, ein Fußballverein müsste es sich also sehr gut überlegen, wenn er in seiner Satzung stehen hat, dass er Sport fördert und Gemeinschaftlichkeit und so weiter, ob dort ein No-Nazi-Banner aufgehängt wird oder eben an einer Demonstration zu diesem Thema teilgenommen wird. Engagement für mehr Diversität wäre zum Beispiel nur noch dann möglich, wenn sie unter dem verstaubten und rassistisch konnotierten Begriff der Völkerverständigung wohlwollend eingeordnet werden würde. Und Engagement für gleichberechtigte politische Teilhabe und gegen Rassismus wurde so, kurz gesagt, erheblich eingeschränkt. Die AfD nutzt das Urteil schon, um lokalen Organisationen, die sich gegen rechtsextreme Strukturen der AfD engagieren, ihre Gemeinnützigkeit entziehen zu lassen. Das Beispiel im Report ist, Fulda stellt sich quer. Aber europäische Freiheitsrechte garantieren politische Teilhabe. Und der Gesetzgeber in Deutschland muss hier nachbessern. Und wie das geht, das kann man auch im Bericht lesen. Deswegen vielen Dank und ich gebe wieder zurück.
Ja, Vielen Dank, Frau Attermann, für diese Vorstellung des Reports, die auch übrigens gar nicht zu lang war und sehr interessant. Nee, also super. Vielen Dank und ich gebe jetzt an Herrn Spartager.
Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, hier zu sein und auch ich möchte mich auch bei den Organisationen bedanken und natürlich auch, dass der Grundrechte-Report in diesem Jahr auch einen besonderen Fokus auf Afghanistan hatte. Ich möchte damit anfangen, nochmal zu betonen, dass der gesamte Einsatz, wie es uns letztes Jahr auch beleuchtet wurde und auch gezeigt wurde bei der katastrophalen Evakuierung, der gesamte Einsatz war ein Versagen, es war ein Verrat an die Demokratie. Vor allen Dingen, wenn wir gesehen haben, wie die Menschen, die sich 20 Jahre lang für uns eingesetzt haben, für unsere Truppen, für unsere NGOs und für das eingesetzt haben, was wir hervorgehoben haben, 20 Jahre lang, wofür wir auch ständig bei im Bundestag die Einsätze verlängert wurden und verabschiedet wurden. Diese Menschen wurden im Stich gelassen auf eine Art und Weise, die seinesgleichen sucht. Die Evakuierungen, wie wir gesehen haben, waren nicht geplant, so wie der ganze Einsatz eigentlich keinen wirklichen Abzugsplan oder keinen Plan für die Zukunft in Afghanistan vorgesehen hatte. Die Menschen in Afghanistan haben bis zum August, als die Evakuierungskatastrophe bildlich zu sehen war, die konnten es nicht glauben, dass die NATO, die USA, die EU und sonstige Länder, die in Afghanistan im Einsatz waren, dieses Land ad hoc im Stich lassen würde und vor allen Dingen ihre Staatsbürger und ihre Staatsbürgerinnen und auch ihre sogenannten Ortskräfte im Stich lassen würde. Deswegen kam es überhaupt zu dieser Katastrophe. Vor allem Deutschland hatte nach den Anfangsjahren kein Mitspracherecht und auch keinen Plan für Afghanistan und hat stets gehofft, dass die Situation in Afghanistan möglichst so bleibt und sich nicht verschlechtert. Das hatte insbesondere auch Auswirkungen, wie auch im Report gekennzeichnet ist, auch auf die Asylverfahren der schutzsuchenden Menschen in Deutschland. Afghanistan bzw. afghanische Geflüchtete wurden zum Symbol der rechten Politik, die Menschen abschotten sollte und bloß davon verhindern sollte, dass sie europäische Grenzen überqueren bzw. in Deutschland Schutz suchen. Und das gerade an dem Beispiel von Afghanistan. Mit der afghanischen Regierung, die korrupt war und nicht sich für die Menschen eingesetzt hat, wurden Verträge abgeschlossen zur Rückkehr dieser Menschen. Die Rechtsprechungen, bei denen man eigentlich sich erhofft hat, dass sie für den Klagenden sprechen würden oder sich für den Klagenden einsetzen würden, haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben nicht anhand der Berichte der internationalen Organisation reagiert, sondern anhand der Lageberichte des Auswärtigen Amtes. Die Lageberichte des Auswärtigen Amtes haben stets die Situation im Land verschönert und dementsprechend auch es den Rechtsprechenden einfach gemacht, die Klagen abzulehnen. Menschen aus Afghanistan haben sich stets gefragt, warum gerade sie abgelehnt werden, wobei es in ihrem Land schon seit 40 Jahren Krieg gibt. Und das Ergebnis davon haben wir auch bei der sogenannten Integration in Deutschland gesehen, wo sie von Anfang an kategorisiert wurden als Menschen aus sicheren Herkunftsländern und dementsprechend von sogenannten Integrationsmaßnahmen ausgegrenzt wurden. Dazu zählen Sprachkurse und sonstige Maßnahmen. Dementsprechend hat natürlich auch die Zivilgesellschaft reagiert, weil sie für Maßnahmen für Menschen aus Afghanistan keine Fördermittel bekamen und ihre Türen stets verschließen mussten. Die komplette Zusammenfassung dieser Katastrophe haben wir natürlich auch dahingehend gesehen, dass gerade Deutschland es nicht geschafft hat, die Schutzsuchenden, die eigenen Ortskräfte in einem Rahmen zu evakuieren, dass den Menschen gerecht wird. Nun, das Ganze hatte nicht nur mit der letzten Regierung zu tun, sondern natürlich auch mit allen Regierungen, die in diesem Einsatz beteiligt waren. Menschen, die sich für die Bundeswehr eingesetzt haben, die mit der Bundeswehr sich in Gefahr gebracht haben, wurden ihre Anträge auf Schutz in Afghanistan selbst abgelehnt oder sie haben einen Prozess durchmachen müssen, wo sie bei der dritten oder vierten Antragstellung überhaupt erst Aussicht auf Erfolg hatten. Ich war selbst als Sprachmittler für die Bundeswehr tätig in den Jahren 2004, 2005 in Kunduz und in Faisalabad im Norden Afghanistans, wo die Bundeswehr im Einsatz war. Ich habe in der Zeit sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele Freundschaften geschlossen. Alle haben mich in den letzten 10 Jahren kontaktiert und waren verzweifelt, wie sie aus Afghanistan rauskommen können. Einige von ihnen wurden mittlerweile evakuiert, die meisten jedoch nicht. Und es ist eine Schande, dass Deutschland diejenigen Menschen, die an seiner Seite waren, im Stich gelassen hat und immer noch im Stich lässt. Auch jetzt gehen die Evakuierungen sehr schleppend voran. Die Menschen, die noch in Afghanistan sind, haben überhaupt keine Möglichkeit, Afghanistan zu verlassen. Es bietet sich ihnen nur eine Möglichkeit, Afghanistan zu verlassen, wenn sie auf illegalem Weg sich über die Grenze begeben in den Iran oder nach Pakistan. Nur von dort haben sie die Möglichkeit, evakuiert zu werden. Was jedoch möglich ist, wenn der Wille da ist, nicht nur der politische, sondern auch der gesellschaftliche Wille, sehen wir jetzt anhand der Schutzsuchenden aus der Ukraine. Wir sehen, dass es möglich ist und es ist auch gut so, sowohl auf politischer als auch auf gesellschaftlicher Seite. Jedoch muss genau diese Möglichkeit auch allen anderen schutzsuchenden Menschen geboten werden. Ich spreche heute nur zu dem Thema Afghanistan, allerdings betrifft es auch sämtliche andere Länder. Und es geht da nicht nur um Evakuierung, um die Öffnung der Grenzen und um die Schaffung von sicheren Fluchtwegen, sondern es geht auch, was mit diesen Menschen passiert nach ihrer Ankunft. Und auch dort werden Menschen aus Afghanistan stets diskriminiert. Das sehen wir anhand der Beispiele, dass Menschen aus Afghanistan Unterkünfte räumen müssen, damit sie Platz schaffen für andere Menschen. Ich hoffe, dass mit der neuen Regierung, dass mit Reporten und Berichten wie dem Grundrechte-Report, dass sich das Ganze gesellschaftlich und politisch wandelt. Wir brauchen in dieser Hinsicht auch eine Zeitenwende. Diese Zeitenwende sollte bitte auch Menschen aus Afghanistan und allgemein das Thema Afghanistan inkludieren. Heute durchlebt Afghanistan wieder eine Katastrophe, die seinesgleichen sucht. Von der internationalen Gemeinschaft komplett im Stich gelassen. Es wird mit einer Terrororganisation verhandelt. Rote Teppiche werden ausgerollt in europäischen Städten, damit man diese Terroristen empfängt. Und gleichzeitig begehen diese Terroristen auf ethnischer und sektierischer Basis Morde, verfolgen Journalistinnen, Menschenrechtsverteidigerinnen und sonstige Oppositionelle. Das darf nicht passieren, dass die Taliban offiziell anerkannt werden und die Menschenrechte und die Grundrechte der Menschen in Afghanistan mit den Füßen getreten werden. Ich plädiere dafür, dass sowohl die Medien als auch die Zivilgesellschaft sich diesem Thema widmet, sowohl die Geschehnisse in Afghanistan als auch die Situation der Menschen, die hier Schutz gefunden haben. Und auch die Menschen, die sich in europäischen Lagern befinden, wie zum Beispiel in Griechenland und auf dem Balkan. Wir sind es diesem Land und diesen Menschen schuldig, denn wir waren 20 Jahre lang dort und haben ihnen etwas versprochen, was wir nicht einhalten konnten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Spartak, für dieses eindrückliche Plädoyer zu einem Thema, was doch deutlich zu schnell in der medialen und politische Vergessenheit wieder geraten zu sein scheint und wo ja Sie uns jetzt alle zu aufgerufen haben, dass wir uns damit nicht abfinden. Wir leiten jetzt über zum Fragenteil. Ich soll dazu die technische Ansage noch machen, dass wenn Fragen im Saal gestellt werden, wir ein paar Sekunden brauchen, um das Mikrofon zu schalten. Das soll Sie natürlich nicht davon abhalten, jetzt gerne Fragen zu stellen. Und die Fragen, die diejenigen stellen wollen, die in der Videokonferenz sind, die müssten bitte, wie gesagt, in den Chat geschrieben werden. Dann würde ich die hier verlesen. Der Stream ist immer 20 Sekunden hinterher, aber auch da müsste jetzt angekommen sein. Fragen sehe ich dort noch nicht. Gibt es hier im Saal Fragen? Dann stelle ich selbst erstmal eine Frage und Sie haben noch ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen. Da schreibt jetzt gerade jemand, aber genau, dann stelle ich als erstes mal die Frage an Herrn Spartak, was wären jetzt konkrete Ansatzpunkte, wo sich vielleicht wir oder auch andere Menschen engagieren könnten, um in diesem zu diesem menschenrechtlichen Thema, zur menschenrechtlichen Lage in Afghanistan und gerade zur deutschen Verantwortung da auch. Also über die Ortskräfte haben Sie gesprochen. Was gibt's für ja vielleicht für Handlungsmöglichkeiten?
Was das Thema der Ortskräfte angeht, muss das Engagement definitiv beschleunigt werden und verbessert werden. Also wir sprechen hier von über 20.000 Menschen, die noch evakuiert werden sollen. Und da muss die Bundesregierung alles dafür tun, dass der Prozess einfach besser läuft. Ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden. Es kommen auch Hunderte von Menschen monatlich in Deutschland an. Allerdings gibt es noch Tausende, die noch in Afghanistan weilen. Und da wir mit den Terroristen schon sowieso verhandeln und seit mehreren Jahren, sollte das eine Grundbasis dafür sein, dass wir gerade erstmal die Menschen retten, die zu uns kommen wollen und stets in Gefahr sind. Also ich finde, da muss mehr getan werden. Das ist der eine Punkt. Und ich würde mir auch wünschen, dass nach der Ankunft auch die Menschen ja ein würdiges Leben hier erhalten. Da muss die Zivilgesellschaft auch mehr tun und das muss auch von politischer Seite auch dementsprechend kommunizieren und gefördert werden. Wir können nicht einfach die Menschen irgendwo in irgendeinem Lager ablassen und sagen, du bist jetzt in Deutschland, herzlich willkommen und alles andere, ja, klärt sich von alleine. Also so einfach ist das nicht. Diese Menschen sind zutiefst traumatisiert und müssen sich in ihrer neuen Heimat auch irgendwie zurechtfinden. Da bedarf es natürlich mehr als nur Ankunftszentrum und hinterher kann man sich dann zurückziehen und sagen, so, wir überlassen das dem Ehrenamt oder freiwilligen Menschen, die dort unterstützen. Ich meine, wie lange sollen Menschen freiwillig und ehrenamtlich das abdecken, wofür eigentlich die Regierung verantwortlich ist?
Danke. Es ist jetzt hier im Chat eine Frage gestellt worden, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, aber sich an Frau Attermann richtet. Sie sprachen davon, dass sich im Report einige Lösungsansätze finden. Könnten Sie das ein wenig ausführen, bitte? Dankeschön.
Wollen Sie das nicht selber beantworten, als Jurist, der mitgeschrieben hat?
Also wenn es um das Thema der rechten Richter sozusagen ging, ich glaube, in dem Zusammenhang fiel die Formulierung, oder? Mhm. Gut, dann haben Sie recht, dann könnte ich dazu kurz gleich selbst was sagen. Also jetzt zufällig sozusagen als Autor des Textes. Sie haben erwähnt, es gibt die Problematik von Nationalismus, Autoritarismus, von rechten Haltungen in deutschen Behörden und das betrifft die Polizei, wo es viele Skandale in den letzter Zeit gab und wo wir auch einen Text im Report darüber haben. Das justizspezifische Thema ist deswegen kompliziert, weil der Lösungsweg sozusagen über exekutive Kontrolle und Disziplinarrecht etc. Heikler ist als im Bereich der Exekutive selbst aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit, die ja auch ein wichtiges Verfassungsrecht darstellt. Und deswegen ist aus meiner Sicht wichtiger fast als vielleicht einzelne Fälle, die dann doch mal unter das Disziplinarrecht fallen können und die vielleicht auch mit dem bisher noch nicht erprobten Instrument der Richteranklage behandelt werden können. Also jenseits von solchen Extremfällen geht es, glaube ich, darum, was Sie auch jetzt nochmal aufgegriffen haben, die Selbstreinigungskräfte der Justiz. Also es geht darum, dass ich arbeite ja selbst dort auch, dass Richterinnen und Richter eben hinschauen, was an ihren Gerichten stattfindet. Das betrifft eigentlich alle, die dort arbeiten. Das betrifft vielleicht in besonderer Weise diejenigen, die in den Präsidien sitzen, also die dann dafür zuständig sind, zu beschließen, welcher Kollege, welche Kollegin für welches Gebiet zuständig sein soll. Ja, wir sind da, glaube ich, alle dazu aufgerufen, nicht sozusagen wegzuschauen und aus Bequemlichkeit oder aus so einer Art missverstandener kollegialer Loyalität dann da mit Äußerungen so umzugehen, dass wir die einfach ignorieren. Worauf wir nicht setzen sollten, meiner Meinung nach, ist eine Lösung darüber, dass die Inlandsgeheimdienste noch weitere Befugnisse bekommen oder dass auf deren Einschätzung noch stärker abgestellt wird, weder jetzt bei der Einstellung, also im Bewerbungs- und Einstellungsverfahren, noch dann, während jemand im Dienst ist. Also dieser Weg, mehr oder weniger die mögliche Lösung zu delegieren, sich da was von zu erhoffen, dass Exekutivapparate, die intransparent arbeiten, über deren Erkenntnisgewinnung man dann wenig weiß, das ist kein Weg, auf den wir setzen sollten, sondern die Zivilgesellschaft, aber dann in dem Fall jetzt der Richterschaft, eben auch die Richterschaft selbst ist da meiner Meinung nach aufgerufen, sich zu engagieren. Wollen Sie da noch was
ergänzen? Ja, ich würde gerne noch was ergänzen, und zwar also ich hatte das, glaube ich, auch nochmal, also ich hatte es ja insbesondere im letzten Part gesagt und da auch nochmal gesagt, was zum Beispiel das Gemeinnützigkeitsrecht angeht, dass da der Staat auch nachbessern muss. Dazu muss man sagen, da wird auch schon versucht, daran zu arbeiten, dass eben viele NGOs in Deutschland nicht aus der Gemeinnützigkeit fallen, nur weil sie sich für die Demokratie und gegen extremistische Strömungen engagieren tatsächlich. Aber was man lernen kann, erstens, ich kann dieses Buch deswegen sehr empfehlen, weil es sind 39 sehr kompakte, kurze und knackige, also Hochachtung, wir wissen alle, dass Juristinnen eine eigene Sprache haben. Sie haben versucht, das für uns runterzubrechen und es ist sehr verständlich geschrieben und greift eben sehr konkret diese Punkte auf. Aber natürlich steht da nicht in langen Auseinandersetzungen, die es ja auch juristischer Art gibt, wie jetzt diese Gesetze nachgebessert werden müssen. Aber was dieses Buch macht und was der Report eben macht, ist, dass er für aktuelle politische Debatten oder eben auch Debatten, die nicht mehr geführt werden, wie zum Beispiel Afghanistan, was so aus der öffentlichen Debatte rausgefallen ist oder andere Aspekte, die unterbelichtet sind, dass es da nicht moralisiert, also wie wir es oft im Diskurs machen, wir sagen, hier gibt es Diskriminierung, schrecklich, schrecklich, sondern was im Buch passiert, ist, dass man guckt, okay, welche rechtlichen Ansatzpunkte gibt es und wie könnte man da vorgehen. Und zum Beispiel wäre das hier eben, was ich auch nicht wusste, dass es sozusagen europäische Freiheitsrechte gibt, die politische Teilhabe garantieren, die man dann in Deutschland umsetzen müsste. Dass wir eben gucken, manchmal sind es deutsche Gesetze, auf die wir gucken müssen, nationale, manchmal sind es europäische, manchmal sind es noch weitere, also universelle Menschenrechte, auch auf die kann man sich berufen und die kann man dann einfordern, auch in Deutschland entsprechend umzusetzen und anzuwenden. Und sozusagen dieser juristische Ansatzpunkt für aktuelle Debatten, das ist das, was dieses Buch als Beitrag bietet oder der Report. Dass man eben nochmal sagt, okay, man kann hier und da mit den und den Rechten, und dafür braucht man dann tatsächlich am Ende doch die Juristinnen, ansetzen. Was zum Beispiel bei der Bundeswehr fand ich auch super spannend, diesen Aspekt, dass wenn die Bundeswehr im Auslandseinsatz ist und sie würde begeht, sagen wir mal, hypothetisch, sie begeht Völkerrechtsverletzungen, wer haftet dann zum Beispiel dafür? Oder eben auch, welcher Anspruch wurde, als die Ortskräfte in Afghanistan, die für Deutschland gearbeitet haben, vernachlässigt wurden? Also, ja, ich weiß gar nicht mehr, das Wort ist etwas sehr schwach, aber sich selbst überlassen wurden. Welche Rechte wurden dort eigentlich und Pflichten wurden dort vernachlässigt, so ranzugehen und eben nicht nur moralisch zu fragen, sind wir in der Verantwortung, sondern nein, es gibt Rechte und Pflichten und darauf zu gucken, das ist das, worum es hier geht. Und daraus, finde ich, können wir für öffentliche Debatten sehr, sehr viel lernen. Deswegen unterstreiche ich immer meine Leseempfehlung. Man nimmt wirklich viel mit. Und da muss man aber wahrscheinlich die Hausaufgaben, wie man es dann ganz konkret umsetzt, da muss man entweder jeweils die AutorInnen bemühen und nochmal mehr von denen lesen oder eben bei der GFF nachfragen und bei den anderen NGOs.
Danke, natürlich für die Leseempfehlung auch insbesondere nochmal. Und wenn es Fragen im Saal gibt, dann, da sehe ich schon eine Meldung, dann würden wir die jetzt mal dran nehmen. Danach hätten wir dann auch noch eine hier aus dem Chat.
Ja, ich habe eine Frage an den Autor John-Philipp Thurn. Sie haben ja ein sehr interessantes Modell der Präsidiumssteuerung im Umgang mit problematischen Richtern angedeutet. Können Sie das vielleicht näher ausführen? Also wie werden problematische Richter dann identifiziert und wie werden ihnen dann Fälle zugeordnet? Also so, gibt es da Beispiele dafür oder ist das ein Modell, das erst noch umgesetzt werden soll?
Danke für die Frage. Also ich habe jetzt weder selbst noch über zum Beispiel die neue Richtervereinigung da jetzt ein Modell entwickelt oder im Kopf, sondern mir ging es um die Frage der einer gewissen Verantwortlichkeit, die alle in der Justiz tragen, aber die in den Präsidien vielleicht besonders vorhanden ist. Die Verfassungsgerichtsentscheidung, um die es in dem Artikel geht, die legt es ja sehr nahe, oder? Also die sagt ja im Grunde genommen, wer als Verwaltungsrichter in einem ganz anderen Sachgebiet, nämlich bei der Frage, ob da ein Plakat der NPD abhängen wollte, ob das rechtmäßig war. Wer da so entscheidet, dass er in der Begründung wirklich seitenlange, rechtlich auch nicht nötige, seitenlange Ausführungen macht, so im Jargon eigentlich der NPD über Migration spricht, dass der dann in einem Asylverfahren, also wie gesagt, einem rechtlich ganz anderen Verfahren, einem anderen Beteiligten auf einem anderen Gebiet, dass der dann da nicht unbefangen drüber entscheiden kann. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja die Konsequenz, dass das Präsidium aufgerufen ist, den Richter nicht mehr mit solchen Verfahren zu betrauen. In anderen Zusammenhängen gab es schon mal die Frage, ob denn eigentlich der Richter Jens Meyer, bevor er dann da im Bundestag war, ob der denn wirklich für Streitigkeiten zuständig sein musste, die auch damals, glaube ich, politische Äußerungen oder Medien- und äußerungsrechtliche Fragen betrafen. Also ich glaube, da ist jetzt niemand aufgerufen, ein Modell zu entwickeln oder konkrete Vorgaben zu fordern. Das soll ja gerade in der Selbstverwaltung oder in dieser gewissen Mitverwaltung durch die Präsidien, soll das ja gerade dezentral dann über diese gewählten Gremien entschieden werden. Da wäre es, glaube ich, falsch, wenn da jetzt von außen gar noch irgendwie vom einem Justizministerium aus irgendwelche Forderungen gestellt würden, sondern meine Hoffnung ist, dass sich mehr Richterinnen und Richter eben Gedanken darüber machen, was sie da auch für eine Verantwortung haben und dass sie auch im Kollegium vielleicht da nicht wegschauen. Eine weitere Frage aus dem Chat lese ich dann jetzt vor, wieder in meiner Rolle hier als Moderator. Frau Attermann sprach davon, dass einige Themen Sie überrascht haben. Gibt es aus Ihrer Sicht auch Themen, die Sie im Report vermisst haben?
Also es steht auch in der Einleitung, die Flutkatastrophe im Ahrtal zum Beispiel, die ja schon letztes Jahr eine sehr markante Zäsur war, konnte... Ich vermute aus redaktionellen Gründen, beziehungsweise auch wegen der Zeit, weil eben dann doch Rechtsprechungen immer eine Zeit brauchen. Aber die findet da nicht statt mit Rückblick auf 2021. Das wäre interessant zu gucken, ob da nächstes Mal was drin ist dazu. Ich hatte es schon angedeutet, ich finde in Anbetracht der wirklich eklatanten Problematik mit Armut und sozialer Ungerechtigkeit in Deutschland dazu steht. Also es gibt einige Einzelfälle, aber um ehrlich zu sein, das Thema könnte, gerade was Rechtsprechung angeht und die rechtliche Situation von Menschen, sehr viel stärker beleuchtet werden. Auch deswegen, weil Menschen, also arme Menschen in Deutschland einfach keine gute Lobby haben. Das ist so, also die Interessensvertretungen. Ich habe mich jetzt jahrelang viel mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, engagiert und weiß sozusagen aus diesen Migranten selbst, MigrantInnen-Selbstorganisationen und postmigrantischen Initiativen, habe ich manchmal das Gefühl, wir sind schon, obwohl das alles erst sehr spät kam und in den letzten 10 Jahren, aber wir sind schon viel, viel weiter als manche anderen Gruppen, die von Benachteiligungen betroffen sind. Und insbesondere, was arme Menschen angeht, haben wir ein starkes strukturelles Problem, weil arme Menschen oft nicht aus Gründen nicht die Zeit haben, sich zu engagieren, und nicht arme Menschen oft nicht diesen Impuls verspüren, da jetzt wirklich besonders hart sich zu engagieren tagtäglich. So, also dieses Thema müsste und könnte gerade rechtlich nochmal stärker beleuchtet werden. Und ich muss zugeben, wenn ich noch länger nachdenken würde, würden mir vielleicht nochmal ein paar Themen einfallen. Das ist ja immer so. Jetzt gerade wenn man zum Beispiel vom AGG und von Diskriminierungsmerkmalen ausgeht, Menschen mit Behinderungen, wir leben mitten in einer Zeit der Mobilitätswende und Menschen mit Behinderungen finden in diesem Diskurs fast nicht statt, obwohl für sie Zugänge und Barrieren eins der größten Themen sind. Das Gleiche gilt jetzt für Benzin wird teurer und so weiter. Was macht das eigentlich mit Menschen, die angewiesen sind, also denen es nicht nur darum geht, dass sie jetzt ein bisschen mehr bezahlen müssen, sondern die angewiesen sind auf bestimmte Fahrmöglichkeiten, Fortbewegungsmöglichkeiten. Das alles, glaube ich, könnte man und sollte man stärker beleuchten. Aber ich muss zugeben, dass auf keinen der Texte, die im Artikel, im Beitrag, im Report sind, würde ich jetzt gerne, also hatte ich das Gefühl, oh, auf den könnte man verzichten. Deswegen ist da natürlich immer ein bisschen die Frage des Umfangs und so weiter. Aber genau. Also es gäbe mit Sicherheit noch viel, viel mehr Themen. Das stimmt.
Ja, das sehen wir von der Redaktion aus auch so und könnten vermutlich auch 60 oder 80 Themen gut behandeln, aber das ist natürlich dann auch eine Frage der der zeitlichen, insbesondere Ressourcen. Weitere Fragen entweder hier aus dem Saal oder aus dem Chat. Da hinten sehe ich eine Frage hier im Saal.
Das ist jetzt eigentlich eine Anschlussfrage, also von dem, was Frau Attermann gesagt hat, an Sie, Herrn Thun. Also wie ist denn die Auswahl für den Grundrechtsreport an Texten, vor allem diese Auswahl zwischen Einzelfällen und strukturellen Fällen? Also halt im Gesundheitswesen sind strukturelle Sachen, die ja lange anhaltend sind. Rassismus ist auch was lange Anhaltendes. Also wie ist diese Auswahl und wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen? Weil es sind dann viele Organisationen, die irgendwie zusammenkommen müssen für diesen Report.
Ja, danke. Das probiere ich kurz zu erklären. Also die 10 Organisationen, die ich genannt habe, entsenden Personen, die dann in der Redaktion mitarbeiten. Konkret andere aus den Organisationen schicken dann teilweise Themenvorschläge, aber im Wesentlichen funktioniert die Redaktionsarbeit eben über die Personen, ein bis zwei Personen, die da pro Organisation in der Redaktion mitarbeiten und die Themenvorschläge selbst entwickeln oder eben auch empfohlen bekommen. Und die Auswahl der Themen, da kann ich nicht so eine ganz klare Anleitung oder Grundregel für nennen. Also wir versuchen natürlich Einzelfälle zu nehmen, die eine gewisse Aussage oder Bedeutung über eben den konkreten Fall hinaus haben, die ein Problemfeld beleuchten. Und wir haben ein bisschen das Ziel, dass von den Grundrechten auch möglichst viele vorkommen. Also, dass wir jetzt nicht zum Beispiel 10 Texte zur Meinungsfreiheit haben und keinen Text zu mehreren anderen Grundrechten, weil der Grundrechtereport soll ja auch ein bisschen als so eine Vermittlungsfunktion haben und die Grundrechte einem breiteren Publikum in Erinnerung rufen, das nicht immer die Verfassung in der Tasche hat. Insofern ist das auf jeden Fall ein Anliegen. Und dann gibt es, glaube ich, in der Regel eine Mischung aus jetzt Artikeln, die von Gerichtsentscheidungen handeln und solchen, die von zum Beispiel neuen Gesetzen handeln oder anderen Entscheidungen oder Formen, damit es auch in der Hinsicht ein bisschen gemischt ist. Ich hoffe, das hat das so halbwegs beantwortet. Sonst könnten vielleicht hier auch aus dem Raum andere Redaktionsmitglieder das noch besser erklären oder ergänzen. Wenn da kein Bedarf besteht, lese ich die nächste Frage vor, die im Chat formuliert wurde. Eine ungenaue Frage an alle, falls noch Zeit ist. Wir haben noch kurz Zeit. Warum wird der zivile Ungehorsam der Klimabewegung vergleichsweise hart verfolgt im Vergleich zu anderen jüngeren vielzähligen Rechtsbrüchen im Zusammenhang mit Corona-Leugner-Demos oder Reichsbürger-Waffenfunden etc.? Inwiefern hat das strukturelle Gründe in den Polizeien und Justizorganen? Also nochmal, warum wird der zivile Ungehorsam der Klimabewegung vergleichsweise hart verfolgt im Vergleich zu anderen Rechtsbrüchen? Mag da jemand von Ihnen was zu sagen?
Weder aus der Innenperspektive, so politisch und behördlich, noch als Juristin was dazu sagen, würde aber grundsätzlich mal annehmen, dass es bei der Polizei, genauso wie bei den Medien, genauso wie in der Politik, überall das Gleiche ist. Da sitzt immer ein Querschnitt der Bevölkerung und wir haben bei den QuerdenkerInnen-Demos, den sogenannten, gemerkt, dass, was wir schon vorher bei den Demonstrationen über Pegida, wie sie sich nannten, also die patriotischen EuropäerInnen gegen die Islamisierung Europas, man muss sich das jedes Mal nochmal, die Bedeutung des Kürzels ausgesprochen, finde ich, vergegenwärtigen. Die saßen auch in sämtlichen Talkshows, wurden auch ernst genommen. Also es gibt so eine gewisse Empathie oder eine stärkere Empathie offenbar bei bestimmten Haltungen. Und die Klimaschutzbewegung ist in der Tat eine sehr, sehr junge, sehr sozusagen agile Bewegung, die neu ist und die für viele Menschen, die in den Behörden sitzen, auch erstmal wo weniger Empathie ist. Also natürlich haben viele Menschen Kinder und werden das vielleicht irgendwie mitkriegen, aber mein Eindruck ist, dass das Verhalten von Behörden, von Politik und auch von Medien ganz oft davon geprägt ist, wo man selber sozusagen respondiert. Und das merkt man halt da eins zu eins. Jedes Verhalten von ausländisch markierten Menschen wird als kulturalisiert und anders empfunden. Und in dem Fall hat man eben auch, kann man so ein bisschen vermuten, dass auch sozusagen das Radikale dagegen sein und sozusagen alles in Frage stellen, die gesamte Lebensweise, die wir haben, in Frage zu stellen, ist halt etwas, was für viele Menschen, die in den Behörden zu tun haben und diese Entscheidung treffen, was wird verfolgt, was wird sozusagen besonders kritisch beleuchtet, erstmal nicht die naheliegendste ist. So. Das wäre jetzt eine persönliche Einschätzung dessen, aber es ist eine gute, sehr, sehr wichtige und schwierige Frage, wenn ich das auch dazu sagen kann.
Danke. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt noch mal einmal fragen, ob es eine letzte Frage gibt.
Was wollen Sie da gar nicht drauf antworten? Mich würde ja auch eine juristische Perspektive darauf interessieren.
Ich dachte eigentlich, ich hätte schon selbst zu viel gesprochen, aber also vielleicht als kurze Einschätzung, das ist natürlich auch für mich jetzt, ich bin auch da Außenstehender, das ist für mich auch schwer zu beurteilen, zumal es ja auch nicht eine zuständige Stelle gibt, die dann jetzt diese ganzen unterschiedlichen Themen bearbeitet oder Rechtsbrüche, wie was in der Frage formuliert, Rechtsbrüche sozusagen verfolgt. Man könnte aus einer Außenperspektive vielleicht vermuten, dass wo es soziale Bewegungen gibt, die sich auch mit sozusagen mächtigen politischen und wirtschaftlichen Interessen anlegen, dass es dort auch eher eine Tendenz gibt, dass dann dagegen Recht mobilisiert wird von der Seite von Unternehmen etc. Und dass es dann dort auch eher zu staatlichen Maßnahmen kommt, die dann grundrechtlich problematisch sind. Aber ich glaube, da kann man schwer so eine allgemeine Erklärung oder eine Ursache für nennen, sondern das wird sicher komplex sein. Jetzt sehe ich noch eine Frage im Saal, die würden wir dann als letzte Frage nehmen, bevor Sie noch hier auf dem Podium die Gelegenheit dann bekommen zu einem Schlussstatement, wenn Sie möchten.
Entschuldigung, auch tatsächlich nur eine kurze Rückfrage dazu. Also gibt es tatsächlich schon Erhebungen dazu? Weil ich meine, gerade die Klimabewegung, das ist ja sehr, sehr jung. Gibt es tatsächlich Erhebungen dafür, dass solche, wie es gerade auch in der Frage formuliert war, dass das unterschiedlich verfolgt wird? Also was ist da die Grundlage auch von den Ausführungen?
Die Grundlage der Frage, die Fragestellung kann ich natürlich jetzt schwer ermessen. Ich kann vielleicht sagen, dass wir als Organisation jetzt da keine sozialwissenschaftliche, empirische Studie zu durchgeführt haben, um sozusagen das wirklich quantifizieren zu können. Das ist natürlich berechtigt als Einwand. Jetzt hat sich da Frau Winkler gemeldet vom Grundrechtekomitee.
Ja, hallo. Es gibt, soweit ich das weiß, gibt es da keine umfangreichen Studien dazu. Das wäre tatsächlich total wichtig, dass sowas gemacht wird aus meiner Sicht. Wir haben im Rahmen einer Praktikumsarbeit in unserem Verein einen Studierenden dazu forschen lassen, wie die Leipziger Polizei während der zwei Corona-Jahre umgegangen ist mit linken Protesten und mit Corona-LeugnerInnen-Protesten. Und da war schon ein Unterschied erkennbar, insbesondere auch, weil die Corona-LeugnerInnen-Proteste teilweise sehr gewalttätig waren. Und wenn quasi aus linkeren Protesten heraus Gewalttätigkeiten passieren, dann wird das sehr stark medial verarbeitet sozusagen. Aber auch die Polizei reagiert da sehr stark darauf. Und bei diesen Protesten in Leipzig, was ja teilweise sehr große Demonstrationen waren, hat selbst die Polizei im Nachgang gesagt, die halt weggedrückt wurde oder auch geschlagen wurde, dass das ja alles friedlich verlaufen sei. Und das war, also genau, ich kann jetzt keine Begründung dafür nennen, um ehrlich zu sein. Ich kann nur sagen, dass die Kommunikation der Polizeiführung, aber auch des Innenministers zum Beispiel in Sachsen dazu komplett von dem abwich, wie er zum Beispiel kleinere Gegendemonstrationen dann besprochen hat, auch im Nachgang von den Demonstrationen, wo er sehr stark darauf eingegangen ist, wenn es zum Beispiel Sachbeschädigung gab, was ja auch als Gewalt gilt, aber eben die Gewalt gegen PolizistInnen, aber auch gegen JournalistInnen und ja, Gegendemonstranten eigentlich entnannt hat, also hat die nicht benannt sozusagen. Und genau, also wie gesagt, eine Begründung kann ich dafür nicht nennen, aber ich fände es total wichtig, da genauer hinzugucken und auch empirisch zu studieren sozusagen. Und das gibt's aus meiner Sicht, also so wie ich kenne keine Studien dazu, die laufen. Und es wäre auch schwierig zu machen. Also das müsste man, glaube ich, als wirklich großes Forschungsprojekt auflegen.
Danke für die Ergänzung auf jeden Fall. Und wir kommen zum Ende der Veranstaltung mit einem Schlussstatement, was Herr Spartak noch sprechen wollte. Gerne.
Es geht jetzt nicht unbedingt um Schlussstatement. Vielen Dank. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, gerade bei den drei Berichten zu Afghanistan, was im Grundrechte-Report nochmal eines verdeutlicht. Wir sollten anhand dieser drei Berichten auch das Ganze mal vielleicht in Frage stellen für die Zukunft, wenn wir in einen bewaffneten Konflikt uns einsetzen, was das für Auswirkungen haben kann, sowohl für die Verbrechen, die wir dort begehen, zum einen, als auch für unsere Asylpolitik, als auch natürlich auch als Unterstützung für diejenigen, die wir dort vor Ort einstellen und sich an unsere Seite stellen. Also das Ganze muss nochmal überdacht werden, dass es in der Zukunft, falls wir uns dann bewaffneten Konflikten irgendwie einsetzen und uns engagieren, dass es dort von vornherein dann klar ist, dass wenn wir mit einer Waffe in irgendein Land gehen, dann ist es dort ein bewaffneter Konflikt. Und dann müssen die Menschen, die dort aus diesem Land flüchten und hier Schutz suchen, auch Asyl gewährt bekommen. Also dann darf man das nicht schönreden und sagen, so, wir sind ja dort und wir sorgen dort für Schutz, dann ist anscheinend das Land sicher, beziehungsweise wenn wir dort Kriegsverbrechen begehen, dann verhandeln wir das hier in unseren Gerichten und werden die Menschen dort nicht kompensieren, etc. Als auch, wie wir damit umgehen, wenn wir Menschen dort einstellen, vertraglich auch einstellen, die an unserer Seite arbeiten, dass wir auch dafür sorgen können, dass wir sie sofort wie die eigenen Soldaten oder das eigene Personal auch evakuieren können. Also das muss durchdacht werden. Ansonsten, wenn wir nicht so eine Grundbasis dafür schaffen, dann sollten wir auch in keine militärischen Konflikte mehr eingreifen. Also deswegen macht das, ich wollte das nochmal verdeutlichen, dass es in diesem Report nochmal als Zusammenfassung von diesen drei Themen kann man das natürlich für die Zukunft auch mal bedenken, dass wir diese Voraussetzungen schaffen sollten. Und das sind wir einfach den Menschen in Afghanistan schuldig, aber auch den weiteren humanitären Katastrophen oder sonst wo wir uns militärisch einsetzen werden.
Vielen Dank. Wenn Sie nicht noch sprechen wollen, dann würde ich mich jetzt pünktlich bei Ihnen bedanken für das Interesse am Grundrechte-Report 2022. Danke insbesondere an unsere beiden Gäste und auch an Sie, die Sie zugeschaltet waren oder hier im Saal waren. Alles Gute.